Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie. Warum habe ich Bibliomanie heute so hoch betont?
Bibliomanie!
hallo.
Und herzlich willkommen.
Ja, heute spricht, okay, es ist spät, es ist heiß, Gräser überall.
Gräser überall. Wir nehmen nicht auf einer Wiese auf, falls ihr das jetzt denkt.
Das wäre auch mal schön, ne? Genau, heute erzählt uns Lea ein bisschen was über Christian Krachts Faserland.
Mhm. Ich dachte mir nämlich, das ist ein sehr bekanntes Buch und Christian Krachts Fortsetzung dieses Buches, Eurotrash, oh, jetzt geht's aber auch los, Eurotrash ist dieses Jahr erschienen im März und ich dachte, da stelle ich doch erstmal den ersten Teil vor, ne?
Wäre eine gute Idee, ne?
Ja. Ich wollte aber eigentlich damit anfangen, dass ich Christian Kracht kurz vorstelle, weil das ist eigentlich ein ganz interessanter
Hallo Christian.
Typ. Hallo Christian. Er ist heute leider nicht dabei.
Heute live dabei. Unser erster Gast.
Das wäre es, wenn wir Christian Kracht hier hätten. Ey. Das
wird da, generell irgendein Gast wäre eigentlich ganz cool, aber dann bräuchten wir ein drittes Mikro. Wir können uns keine Gäste einladen. Oder wir teilen uns ein Mikro.
Hallo. Ja. Ja. Genau. Christian Kracht ist 1966 in der Schweiz geboren. Er ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist. Und was ich ganz interessant finde, sein Vater, auch Christian Kracht.
Heißt ja. Er dann Christian Kracht Junior?
Nee, nicht offiziell. Also ich habe den Wikipedia-Eintrag mir angeguckt und bei dem Christian Kracht, also dem Papa steht halt Senior in Klammern, aber wahrscheinlich einfach nur damit.
Ist das so ein Schweizer Ding?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Okay.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das eine ganz interessante Persönlichkeit auch, weil der war Verlagsmanager und mehrere Jahre Generalbevollmächtigter und erster stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Axel Springer Verlags. Ja, okay, aber ist ja trotzdem
not my favorite, aber
Und was da auch ganz interessant ist, der hat Springer 1958 nach Moskau begleitet, wo der nämlich in persönlichen Gesprächen mit, jetzt kommt dieser Name, den ich einem sowjetischen Politiker, Khrushchev, gesprochen hat und die wollten halt die Vereinigung Deutschlands damals erreichen. Und er war in diesem Gespräch dabei, also das fand ich nämlich ganz cool, das wollte ich unbedingt erwähnen. Ja, kommen wir wieder zu Christian Kracht. Christian Kracht, also den...
Nicht dem Senior, sondern dem Junior.
Genau. Der wuchs in der Schweiz, in den USA, Kanada und Südfrankreich auf, also der ist in verschiedenen Ländern aufgewachsen.
War der auch in verschiedenen Schulen dann, oder?
Mhm, genau, ja. Der hat nämlich zum Beispiel auch,
Was für eine Frage, als wäre der...
Das nicht zur Schule gegangen,
du hast mal, ne? Nee, aber als wäre der in Kanada aufgewachsen und in der Schweiz zur Schule gegangen, ja, oder stimmt. So weiterhin. Weißt du, das war irgendwie... Ja.
Egal.
Du hast mich verstanden.
Ja. Auf jeden Fall, er besuchte auch verschiedene internationale Internate.
Natürlich.
Zum Beispiel das Schloss Salem. Fand ich sehr interessant. Meiner Mama hat es direkt was gesagt.
Mir auch. Pädagogik-LK-Unterricht.
Ja. Nämlich, da sind ziemlich viele berühmte ehemalige Schüler. Also sind, ich habe mir mal die Liste angeguckt und da waren zum Beispiel die Kinder von Thomas Mann, Golo und Monika, Prinz Philipp, also der Ehemann der Queen, der tote Ehemann der Queen. Und alle möglichen.
In Ruhe, Frieden. Nee, Frieden, Ruhe. Ich wollte, Oh Mann, ich finde England das auch so toll. Und ich wollte was.
Möge er in Ruhe Frieden.
Vielleicht. Oh.
Ja, auf jeden Fall sind da viele berühmte Schüler gewesen. Er war auch auf dem kanadischen Lakefield College, auf der kanadischen Lakefield College School. Mhm. Scheint auch ein bisschen berühmter zu sein. Und er hat auch vor ein paar Jahren gesagt, dass er da halt auch Opfer sexuellen Missbrauchs wurde. Also er hat da drüber gesprochen.
Ist ja leider irgendwie oft in so Internaten.
Ja.
Also hört man.
Ja, irgendwie finde ich das auch immer erschreckend, wie viele Leute dann sowas erwähnen. Er hat dann 1989 ein College in Bronxville, New York, beendet, absolviert.
Besucht? Der hat es besucht, das College.
Ja, und der war, genau, der hat da seinen Abschluss gemacht. Genau, okay. Das wollte ich sagen.
Der hat das College. Ja, beendet kann man ja auch, ja.
Ja.
Egal.
Ja, ja, aber er hat einen Abschluss auf jeden Fall gemacht, weil beendet hat, impliziert ja keinen Abschluss, theoretisch. Kannst ja auch was beenden ohne einen Abschluss.
Ich habe mein Studium auch beendet.
Eben. Ja, okay. Er hat dann als Volontär gearbeitet, war ab 1981 Redakteur für das Magazin Tempo. Und da kam es zu einem Eklat, das fand ich ganz cool, weil er irgendwie eine Reportage über Rudolf Scharping geschrieben hat, ohne vor Ort gewesen zu sein. Das fanden die halt nicht so cool da.
Geil.
Aber ich dachte mir so, irgendwie stumpf. Ja. Er ist dann, also ich zähle jetzt mal ein paar Sachen aus, weil er ist wirklich, also man hat da viel, er ist viel rumgekommen in der Welt und hat auch viel, viel gemacht. Mitte der 1990er ist er nämlich nach Neu-Delhi gegangen und war da Indien-Korrespondent für den Spiegel zum Beispiel.
Hm.
Er hat auch viele asiatische Länder bereist und dadurch darüber halt Reiseberichte geschrieben. Die kamen in der Welt am Sonntag raus und der Kiepenheuer und Witsch Verlag hat die 2002 auch nochmal als unter dem Titel Der gelbe Bleistift rausgebracht.
Hm. Mhm. Cooler Artikel.
Mhm. Von 2004 bis 2006 hat er 8 Ausgaben eines Magazins, war er Herausgeber von 8 Ausgaben eines Magazins, das hieß Der Freund, mit dem Schriftsteller Eckhard Nickel zusammen. Und war dann 2006 auch Dozent an der Wissenschaftsakademie in Berlin.
Oh Mann, oh Mann. Mhm. Was ein Lebenslauf.
Ja. November 2006 bis Oktober 2007 war er fester Kolumnist bei der FAZ. Und hat jeden zweiten Sonntag, die hieß Brief aus, Punkt, Punkt, Punkt oder Gespräch mit ab und zu wohl auch. Ja, und 2006 hat er auch noch ein Theaterstück geschrieben. Das hieß Hubbard. Ich habe es richtig ausgesprochen, ich hoffe es. Aber das ist wohl der Gründer von Scientology gewesen.
Oh.
Und das Stück hat er zusammen mit Raphael Horson geschrieben und die Uraufführung ist leider nie zustande gekommen. Unter anderem wohl, weil eine Regieanweisung war, 100 brennende Ziegen über die Bühne zu jagen.
Ja, klar. Easy.
Fand ich, ich finde halt irgendwie, ich stelle mir den ganz stumm vor, irgendwie den Typen.
Ja.
Also, ich würde den gerne mal kennenlernen.
Hast du Interviews oder so mit dem gesehen? Gibt's
so? Ja, nur so ein kurzes hatte ich gesehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein, ich finde den sehr interessant vom, ich glaube, der hat einen echt interessanten Charakter. Also, ich komme auch noch später dazu, dass der, glaube ich, auch, viele wissen immer nicht, was er ernst meint und was nicht und so. Das ist ganz cool eigentlich. Er hat eine Frau, Frauke Finsterwalder, die ist Regisseurin und eine Tochter und mit denen lebt er zusammen. Und er hat 2019, das ist richtig cool, sein persönliches Archiv an das Marbacher Literaturarchiv weitergegeben.
Ah,
das
jetzt,
ist
weiß,
das.
Ich, ah, jetzt genau. Weiß ich, wie du darauf gekommen bist.
Ja.
Cool.
Richtig cool. Also ich habe mir die Seite von dem Archiv mal angeschaut und das lohnt sich, glaube ich, echt da mal hinzufahren, weil das ist...
Ja, ich würde gern, aber...
Ja.
Also ich bin im August im Urlaub und wir sind in Stuttgart ein bisschen und das liegt bei Stuttgart, aber es liegt leider über Stuttgart, also müsste es quasi auf dem Heimweg und nicht auf dem Weg von...
Hinweg.
Nee, nee. Wir halten ja auf dem Rückweg von Garmisch in Stuttgart.
Ah, okay.
Und das liegt leider über Stuttgart. Das heißt, wir müssen.
Okay. Ja, okay. Ja. Das ist schade. Weil da gibt es halt auch immer so Dauerausstellungen und so mega viele coole Sachen.
Dann
und,
müssen wir da auch mal hinfahren zusammen.
Ja, voll geil. Auf jeden Fall komme ich jetzt mal zu seinen Romanen. Und da habe ich nämlich schon zwei Zitate von ihm. Er bezeichnet nämlich seine Romane als Light Entertainment. Und er sagt, das höchste Erreichbare der Kultur ist nach der Architektur die Komödie. Ich begreife meine Werke humoristisch. Das fand ich auch schon sehr geil. Ja, dann kann ich eigentlich schon, dann komme ich eigentlich schon zu Faserland, weil Faserland war auch sein Debütroman. 1995 ist der erschienen. Und
da warst du nicht mehr auf der Welt.
Stimmt. Ein Jahr vor meiner Geburt.
Und da war ich eins.
und
ich habe das natürlich schon gelesen.
Ja klar, natürlich. Direkt rausgekommen und direkt.
Ich war richtig gehypt. Ich bin richtig hingekrabbelt. Krabbelt man mit einem jetzt noch oder läuft man schon? Wann läuft man denn?
Nee, man läuft dann nicht mehr eins.
Ja, keine Ahnung. Du weißt es nicht von Kindern, ne?
Ja. Auf jeden Fall ist dieses Buch, zählt mittlerweile zu den bekanntesten deutschsprachigen Literaturtexten der 1990er, ist aber, war damals sehr umstritten. Also ich glaube, die Leute haben da viele unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich habe auch zwei Zitate, die das eigentlich ganz gut darstellen, wie unterschiedlich das wahrgenommen würde.
Zitate von
von anderen, also jetzt nicht von
mein Gott, aus so
Kritikern. Genau, okay. Ja, ja. Also das erste Zitat, da schreibt ein widerlich arroganter Schnösel, der sich Zeitgeist Dandytum schon vor Literatur
Dandytum.
Nein, verdammt.
Oscar Wilde, sorry.
Ich sag's nochmal. Da schreibt ein widerlich arroganter Schnösel, der sein Zeitgeist-Dandytum schon für Literatur hält und seine banalen Reisenotizen für erbarmungslos scharfe Beobachtung. Das ist ein Zitat von Martin Halter. Und das zweite Zitat, um den Widerspruch der Wahrnehmung dieses Romans mal darzustellen, lautet: Die Präzision der Wahrnehmung in einer Welt, die nur noch aus Markenartikeln besteht, diese Hellwachheit in der Leere, die Verdammnis zu kollektiven Banalitäten und das feine Unterscheidungsgefühl dabei, das habe ich noch nirgendwo so glasklar dargestellt gefunden. Das hat ein Schriftsteller gesagt, Gregor von Ressori. Und ich finde, das zeigt halt irgendwie, wie unterschiedlich das damals auch wahrgenommen wurde.
Ich glaube, wenn du so sagst, dass der halt stumpf wahrscheinlich so ein bisschen ist. Und
ja.
Also stumpf klingt immer, also stumpf man meint es nicht so negativ.
Nee, stumpf, so ich glaube auch viele benutzen stumpf ganz anders als ich. Stumpf ist für mich immer so, ja, wie soll ich das sagen?
Man kann es nicht beschreiben, ich habe es auch schon.
So leicht, also für mich ist das immer sehr humoristisch, aber halt so ein sehr intelligenter Humor,
genau.
Der
auf so hohem Niveau ist, dass es halt,
dass nicht jeder es versteht. Also so, ja. So eine Art, etwas normal zu sagen, obwohl man es eigentlich humoristisch meint. Also, ja. Ne? Und ich glaube, viele benutzen stumpf auch eher für stumpfsinnig, halt im Sinne von dumm.
Ja.
Und das meine ich definitiv dann mit
nee.
Nicht. Es wurde auch von Kritikern als Schlüsselwerk der deutschsprachigen Popliteratur bezeichnet.
Mhm.
Und Kracht hat aber diesen Begriff irgendwie eher abgelehnt, also dieses Pop-Genre. Er wollte nämlich auch nicht, dass die Texte, also Kiwi, also Kiepenheuer und Bitch, wollte eine Anthologie rausbringen dazu, unter dem Thema Pop. Und er wollte nicht, dass das da reinkommt sozusagen. Viele Kritiker haben auch Parallelen zu Bret Easton Ellis gezogen, der American Psycho geschrieben hat. Ich weiß nicht, wenn man das kennt. Ich muss sagen, mich hat es nicht jetzt, also wenn ich es jetzt, als ich es gehört habe, dass die Parallelen gezogen wurden, habe ich schon verstanden, was die meinten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe direkt eher an Salinger gedacht, an Fänger im Roggen, als ich das gelesen habe. Ich fand, das hat mich total daran erinnert, dieses Gefühl von dem Buch. Naja, genau, es wird auch gesagt, dass es ein Bildungsroman ist, weil es viele Andeutungen macht auf Mann und auf Goethe und sowas.
Mhm.
Das finde ich ziemlich interessant. Und ich wollte noch sagen, welche Einflüsse er selber mal genannt hat. Also Kracht hat als Einflüsse auch Salinger gesagt. Das fand ich dann ziemlich cool, dass ich das auch direkt irgendwie im Kopf hatte und er das dann auch wirklich mal genannt hat.
Mhm.
Er hat auch Bret Easton Ellis genannt, Joseph Conrad, W.G. Sebald, Paul Celan und noch weitere halt. Aber fand ich schon mal ganz coole Einflüsse. Ich mag das ja auch immer, wenn Autoren, die ich dann, also wo ich was mag, wenn die dann so Einflüsse haben von Autoren, die ich auch cool finde. Ne? Es wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Und es wird halt wirklich tatsächlich viel in der Schule gelesen.
Guck mal, die nächste Schullektüre. Von der einen in die nächste.
Ja, aber ich habe es nicht in der Schule gelesen.
Ich auch nicht. Also
ich wusste halt nur, eine Freundin von mir hat das in der Schule gelesen. Und daher bin ich auch da drauf gekommen, weil sie immer gesagt hat, oh, das fand sie voll cool und das fand sie richtig gut damals. Und dann habe ich es ja deswegen auch eigentlich gelesen.
Ja.
Genau.
Kommst du noch zum Inhalt?
Genau, da wollte ich jetzt zukommen. Genau.
Darauf warte ich schon die ganze Zeit gespannt. Ich war die ganze Zeit so, ja, okay. Gut, ja, Einflüsse, ja, aber Inhalt.
Interessiert mich nicht, was ist der Inhalt?
Ja.
Also der Inhalt ist eigentlich, dass der Protagonist, man weiß nicht, wer es ist, also es, da komme ich später noch zu, weil viele gesagt haben, ist es er selber, ist es er nicht, aber das wird halt nicht wirklich klar
definiert und
definiert, genau. Der reist theoretisch eigentlich in dem Roman von Sylt über Heidelberg nach Frankfurt, nach Hamburg, nach Zürich am Ende. Und
über Frankfurt nach Hamburg, nach Zürich?
Nee.
Also er reist über Hamburg, aber ja.
Er
okay,
reist
du hast
überall hin. Ja, ja. Ich habe jetzt nicht mehr die genaue Strecke. Ich
ja,
wollte nur
okay.
die Orte, um halt klar zu machen, wo er alles
hinfährt. Okay.
Genau, und eigentlich, ja, es geht in dem Buch viel um diese, ja, um, wie soll ich sagen, um so eine gewisse Dekadenz, also es ist ein bisschen, er ist ein bisschen wohlhabender und Es geht eigentlich auch viel um Marken und um, also er ständig trinkt er Alkohol, raucht ständig Zigaretten. Und es geht irgendwie, also ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Er trifft halt ständig auch alte Freunde. Und
in dem Zug dann?
Nee, generell auch in den Orten. Ah, also er checkt dann immer in Hotels ein oder bei einem Freund kommt er unter oder was weiß ich. Und man weiß auch eigentlich gar nicht, warum er überhaupt die ganze Zeit unterwegs ist. Mhm. Also warum er nicht, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob er eigentlich ein Zuhause hat. Also oder ob er wirklich einfach irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe mich wirklich gefragt, ob der überhaupt einen festen Wohnsitz hat. und er trifft halt immer wieder Freunde und erzählt dann auch so ein bisschen die Geschichten immer, also warum die zum Beispiel nicht mehr befreundet sind oder was das Spezielle an den Freunden ist. Aber irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass er nicht wirklich fähig ist, tiefergehende Freundschaften zu finden. Also es ist alles immer so ein bisschen oberflächlich. Mhm. Er wendet sich auch immer wieder von den Freunden ab. Also zum Beispiel am Anfang kommt er bei einem Freund Nigel unter und am Anfang findet er ihn ganz toll und die gehen dann auf eine Party und am Ende geht er eine schon nach Hause und er fährt dann auch dahin und er erwischt den dann halt bei einem Dreier. Und das findet er so erschreckend, dass er sich einfach komplett von dem abwendet. Dann geht er halt einfach und fährt dann halt in die nächste Stadt. Mhm. Und es kommt auch noch ein anderer Freund von Alexander, den trifft er dann auch zufällig irgendwo, aber der sieht ihn nicht, aber er sieht ihn. Und da erzählt er auch irgendwie, dass er mit dem nicht mehr befreundet ist, weil der sich halt in so ein Mädchen verliebt hat, das er nicht haben konnte oder so. Also immer so sehr, ja, wie soll ich sagen?
Auch
so
banale Gründe.
Banale Gründe, genau. Also das zeigt halt so ein bisschen, dass diese Fähigkeit dazu halt total fehlt. Und am krassesten wird das eigentlich klar an Rollo, dem Freund.
Rollo.
Rollo. So ein richtiger 90er-Jahre-Name irgendwie, ne?
Aber woher kommt er mir bekannt vor? Heißt nicht einer
Es gibt eine Süßigkeit, die heißt Rollo.
Ah, dann wahrscheinlich. Wie süß ist, wie ich esse.
Auf jeden Fall, weil der feiert irgendwann seinen Geburtstag, also er...
Rollo oder?
Rollo feiert seinen Geburtstag, genau. Also irgendwie, er weiß in einem Kapitel nicht mehr, wie er aus Heidelberg weggekommen ist. Und dann fällt ihm wieder ein, ach ja, Rollo war irgendwie da und dann hat Rollo ihn mitgenommen und dann feiern die eine Party am Bodensee, weil der Geburtstag hat in dem Riesenhaus von Rollo. Mhm. Und dem Protagonisten wird halt irgendwie klar, ja okay, eigentlich bräuchte der einen Freund. Also der geht auch da ist ein See an dem Haus und Rollo sitzt da am Ufer und er kommt zu ihm und der merkt halt eigentlich, dass da irgendwas ist. Und er sagt auch so, ja, eigentlich bräuchte er einen Freund. Und eigentlich müsste er ihm zuhören. Und dann sagt er so, ja, ich hole ein Getränk. Und dann geht er auch und klaut den Porsche.
Oh Gott.
Und fährt weg. Okay. Und diesen Porsche stellt er dann irgendwie am Flughafen ab. Und also so ganz komische Sachen. Und der bringt sich tatsächlich auch um, der Rollo. Und das erfährt er halt einfach, weil er in der nächsten Stadt irgendwann die Zeitung liest.
Oh.
Und das sind halt alles so komische, er klaut auch ständig was. Also von dem Alexander, als er den zufällig wieder trifft, geht dieser Alexander, der hängt seine Jacke über den Stuhl. Das ist so eine spezielle Jacke, die ständig auch erwähnt wird in diesem Buch, weil alle tragen dies, voll das Trendding. Und er sagt auch am Anfang, nee, in dem abgewaschenen Grün, das würde er nicht verstehen, blau wäre er viel cooler. Und er klaut dann diese Jacke, als der einfach unten in den Keller geht. Dann nimmt er einfach diese Jacke, zieht sich die an und hat die dann. Also so ganz seltsame Dinge. Es hat auch so eine gewisse Gleichgültigkeit die ganze Zeit irgendwie. Und er blendet halt auch irgendwie diese Konsequenzen seiner Handlung komplett aus. Also das wird gar nicht, damit setzt er sich ja gar nicht auseinander.
Also auch nicht, als er erfährt, dass Rollo sich dann umgebracht hat und er wahrscheinlich es auch hätte verhindern können?
Nee, das gar nicht so. Also das wird gar nicht so thematisiert irgendwie. Ja, und es geht halt auch um halt, wie gesagt, Alkohol wird viel getrunken. Er ist auch ständig irgendwie betrunken oder er muss ständig eine Zigarette rauchen. Er nimmt auch Drogen zwischendurch und so. Und ich weiß nicht, ich fand's, also es klingt jetzt irgendwie total, als wäre das voll das Scheißbuch, finde ich. Ne? Also als wäre das so
schwierig, sich das vorzustellen gerade.
Aber der Stil ist eigentlich echt ganz cool, weil es ist wie so ein, wie als würde er dir das halt erzählen. Also als würde er auch wirklich so, ja, okay, ich weiß irgendwie nicht mehr, wie das war. So Sätze kommen halt wirklich da drin vor. Und ich mochte diesen Stil halt total, weil das irgendwie, ich weiß nicht, weil man nicht so richtig greifen konnte, was er für eine Persönlichkeit ist. Und man aber die ganze Zeit auch das Gefühl hat, da steckt irgendwie noch was dahinter. Mhm. Und zum Beispiel fragt man sich halt auch die ganze Zeit, er spricht total oft über Nazis. Und man fragt sich auch die ganze Zeit, warum ist das so oft Thema, aber warum wird nicht erklärt, was er eigentlich gegen Nazis hat? Also warum ist ständig der Nationalsozialismus Thema? Und dazu habe ich auch was gelesen, dass das vielleicht so ist, weil das ja theoretisch die Generation nach den Kriegskindern war. Mhm. Also sozusagen, dass die Großeltern dieser Generation ja die Täter und Opfer des Kriegs waren und danach kam die Kindergeneration und jetzt kommt diese Generation, die vielleicht eigentlich sich ständig damit auseinandersetzen muss, aber keine Lust mehr hat. Also ja. Ne, da gab es ja tatsächlich auch diese Generation, dass dann irgendwann so, wir wollen jetzt irgendwie auch mal was anderes thematisieren. Und das war halt so ein bisschen die Interpretation, die ich gelesen habe, aber es ist halt nicht wirklich klar. Mhm. Das fand ich nämlich auch eigentlich ganz interessant an dem Buch, dass so ein paar Sachen einfach so offen bleiben. Fand ich irgendwie ganz cool. ja, und was ich noch gelesen habe, was ich auch cool fand, dass die Menschen in dem ganzen Buch immer aufgrund ihrer Ästhetik beurteilt werden, aber dass die eigentlichen Dinge, die im Buch ja passieren, überhaupt nicht schön sind. Mhm. Also das ist so total oberflächlich, es geht ständig um wie die Leute sich anziehen und ne, dieses wirklich dieses dekadente, oberflächliche High-Society-Life da, was die ganze Zeit führen und haben sie auch Champagner trinken und weiß ich nicht, finde ich ganz geil. Und dass das aber eigentlich ja, dass diese Sachen, die da vorkommen, eigentlich ja irgendwie überhaupt nicht ästhetisch sind oder nicht schön. Und das fand ich ganz cool auch, weil es wurde auch gesagt, dass das ja theoretisch auch so ein bisschen der jetzt ist es wieder so weit.
Ja, das Wort, das hatten wir schon.
Ästhetizismus. War das richtig?
Ja, das war richtig.
Okay, dass das sozusagen auch Thema ist, also die Widmung zum Schönen und dieses Dandytum, was wir auch schon bei Oscar Wilde hatten. Weil es ja auch, also er fährt einen Triumph, er trägt die ganze Zeit diese Jacken, ich möchte es nicht aussprechen, weil ich nicht weiß, wie die ausgesprochen werden.
Wo steht das?
Barbourjacken, denke ich. Ich weiß auch nicht, was das war. Auf jeden Fall wird das ja ständig thematisiert. Und was auch cool ist im Ästhetizismus, war ja auch gleichzeitig immer dieser Amoralismus-Thema. Ne?
Ach, das sind die Jacken. Das sind die Opa-Jacken. Das sind die Rentner-Jacken.
Ah, okay. Ich habe irgendwie die ganze Zeit an so Lederjacken gedacht, an so Wildlederjacken.
Nee, das sind halt
diese Steppeljacken. Okay.
Stepp, aber es gibt die auch in Nicht-Stepp.
Ah, okay. Klar, jetzt weiß ich. Okay, das passt ja richtig gut.
Die sehen aus wie, wenn man sich Filme anguckt und so Briten gehen auf die Jagd.
Ja, stimmt.
Der britische Adel geht auf die Jagd.
Ja. Oh, das passt ja richtig gut jetzt. Ja. Ich dachte nämlich eher, das wären diese etwas größeren Wildlederjacken. Weißt du, was ich meine? Die so ein bisschen, ja, okay.
Nee.
Auf jeden Fall, der Amoralismus ist ja auch mal ein Thema beim Ästhetizismus. Also die Widmung zum Schönen, aber gleichzeitig wird die Moral total vergessen. Und das passt ja auch. Also allein dieses mit dem Rollo, dass er eigentlich merkt, dass da irgendwas ist, aber er es irgendwie nicht schafft zu sagen, okay, dann bin ich ihm jetzt mal ein Freund. Ja. Und das endet damit, also das Ende ist eigentlich ganz cool. Da sollen wohl auch Parallelen zu einem Gedicht von Goethe sein und sowas. Weil er dann in Zürich ist und er will dann das Grab von Thomas Mann sehen und lässt sich dann am Abend wieder irgendwie auf den Zürichsee, weil er kommt nicht mehr zurück und er lässt sich dann von so einem Typen auf den Zürichsee fahren und der letzte Satz ist einfach irgendwie, ich steige ins Boot und setze mich auf die Holzplanke und der Mann schiebt die Ruder durch diese Metalldinger und rudert los. Bald sind wir in der Mitte des Sees, schon bald. Also das ist auch so, was kommt dann noch? Also es gibt wohl auch Interpretationsstränge, die gesagt haben, okay, bringt er sich dann auch um und sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da irgendwie nicht dran gedacht. Für mich war es halt einfach so ein Ende von so einem Buch, was sowieso ja
eigentlich.
Ja, das sind, also ich finde, das ist so, deswegen hat es mich, glaube ich, auch so an Fänger im Roggen erinnert. Weil Fänger im Roggen war für mich auch so ein, ja, so vom Gefühl so ein, ja, ich kann das ganz schlecht beschreiben, so ein kurzweiliges, so ein, du begleitest den wirklich mit der ganzen Zeit und die Gedanken und dann ist es halt, es ist nicht so eine riesen Distanz der Erzählung. Also es geht ja nicht über Monate oder so, es sind ja nur ein paar Tage.
Ja.
Und du begleitest ja wirklich den Ich-Erzähler die ganze Zeit mit so ein bisschen. Und das hatte ich nämlich da auch das Gefühl. Deswegen hat es mich, glaube ich, auch so ein bisschen daran erinnert. Und weil der irgendwie auch so stumpf war und bei Finger im Roggen fand ich den Typen auch so stumpf. Ich fand das, ich weiß nicht, ich meine, ob das alle so empfinden, aber ich finde, wenn man Finger im Roggen gemocht hat, das ist vielleicht auch ein Buch dafür. Also keine Ahnung. Ich kann verstehen, ich glaube auch, dass vielen das gar nicht gefällt, Faserland. Also ich fand es vom Stil halt irgendwie, hat mich total angesprochen, aber ich glaube auch viele denken sich so, hä, was zum Teufel, was ist er denn für einer, ne?
Jetzt hatten wir, finde ich gerade witzig, zwei Bücher hintereinander, wo, also jetzt nicht Wojciech das Drama von Büchner, sondern W. von Sem Sandberg, die halt vom Stil her vielleicht nicht jeden ansprechen, aber halt auch mal was anderes ist.
So. Ja, auf jeden Fall, ja.
Ist nicht immer das Gleiche, Leute.
Ja, und ich finde es ganz cool, weil Eurotrash, das jetzt im März erschienen ist, gilt als Fortsetzung. Und da heißt der Protagonist, glaube ich, auch Christian Kracht. Und er geht erneut auf so eine Reise. Und das ist auch, es ist ja viel dicker als jetzt Faserland.
Ja.
Und es soll wohl auch um die Familiengeschichte gehen. Und also nicht nur er setzt sich nicht nur mit sich selber, also diese Reise ins Ich, sondern halt auch irgendwie in der Familie und sowas. Und ich habe mir so eine, Elke Heidenreich hat das empfohlen. Die hat das letztens, ich habe so ein Video gesehen, wie sie das empfohlen hat. Und sie bezeichnet ihn als Weltmeister im Wechsel zwischen Fiktion und Realität. Und ich fand das richtig auf den Punkt, weil auch schon bei Faserland fragst du dich ja dann, wenn du das alles weißt, wie viel von Christian Kracht steckt da drin. Was soll ich jetzt sagen? Entschuldigung.
Wie siehst du? Entschuldigung.
Genau, ich wollte sagen, dass man sich halt nicht sicher ist, ob in Faserland der Ich-Erzähler gleich Christian Kracht ist, weil es halt so ein paar Lücken gibt. Also zum Beispiel hatte ich gelesen, dass einer halt gesagt hat, ja, er glaubt nicht, dass es Christian Kracht ist, weil zum Beispiel der Protagonist so ein paar Bildungslücken hat und man denkt, ja, Christian Kracht hatte diese bestimmt nicht. Also, ne, als auch er das geschrieben hat und so. Keine Ahnung. Und
vielleicht hatte der die. Ich meine,
ja, vielleicht hat er das ja auch im Rückblick geschrieben, ja, genau. Also keine Ahnung. Aber ich finde ja auch irgendwie cool, dass es offen bleibt. Und wenn es auch nur irgendwie, wenn er vielleicht was verarbeitet hat drin, finde ich ja auch, also ich muss auch ganz ehrlich
Oscar
sagen.
Oscar Wilde hat doch gesagt, wir erinnern uns, wir kommen noch mal ein bisschen zu Oscar Wilde, in jedem Werk steckt ein bisschen was vom Autor.
Ja, stimmt.
So ein bisschen anders hat er das gesagt, aber
ja, aber ist ja auch klar. Und ich meine, so ein bisschen diese Erfahrung vielleicht von diesem High-Society-Dingens, das muss er ja vielleicht auch gemacht haben, um da irgendwie sagen zu können, wie das so ist. Christian Kracht hat auch 2009 gesagt in einem Interview über Faserland, dass er halt den Ich-Erzähler und die gesamte Middle Class denunzieren wollte. Wo man aber dann, ich habe danach nämlich noch einen Kommentar dazu gelesen, wo halt einer sagt, man solle bei Christian Kracht immer aufpassen, ob er halt die Aussagen überhaupt so meint, weil auch wirklich scheinbar seine engsten Freunde manchmal nicht wissen, was er ernst meint und was nicht. Und dass der halt auch manchmal einfach Bock hat, wohl zu provozieren. Also, ja, dass er halt einfach was sagt und
einfach auf die Reaktion gespannt ist.
Genau, und dass man halt einfach, das finde ich aber auch ganz cool, dass man halt einfach seine Aussagen vielleicht auch hinterfragen sollte. Und, und ich finde halt auch, ich kann mir jetzt nicht rausnehmen zu sagen, wie der ist und so, ne, aber ich stelle mir halt einfach echt so ein bisschen als so einen, keine Ahnung, so einen stumpfen, echt humoristischen Typen vor. Also er sagt ja auch, er begreift die Werke humoristisch. Und die Frage ist ja dann, wie viel wollte er ernst? Oder vielleicht will er ja auch gerade humoristisch Sachen ausdrücken, die er ernst meint, kann man ja. Das eine schließt ja das andere auch nicht aus.
Nee.
Manchmal ist das ja sogar auch ein Stilmittel, dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du in Frankfurt, jetzt sind wir bei Frankfurt, hast du da diesen Sing-Sing-Text gelesen? Das ist so ein Text über ein Gefängnis.
Nee, ich glaube nicht.
Das ist aufgebaut wie so eine, also Sing Sing war so ein richtig schreckliches Gefängnis. Und dieser Text ist so aufgebaut wie so eine Touri-Tour. Also von wegen, ja, und dann sehen sie jetzt hier die Gefangenen, die sind in solchen kleinen Zellen und sowas. Und gerade, das macht es ja irgendwie, also das ist ja auch dann als Stilmittel, dass das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen nicht humoristisch, aber so, das macht es ja irgendwie noch perverser. Also unterstreicht ja dann irgendwie diese Dingens. Und vielleicht ist das ja auch das Stilmittel, dass man das extra so macht.
Eigentlich
kann ich nur empfehlen, das Buch mal zu lesen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall bald auch mal Eurotrash lesen. Also ich finde das echt, hatte ja eh schon überlegt, das war ja auch auf der Shortlist für den Leipziger Buchpreis, Leipziger Buchmessenpreis, so.
Leipziger, ich weiß auch gerade nicht, wie der offiziell
Leipziger, den Preis der, Le-
Der Preis der Leipziger Buchmesse.
So. Das war ja auch auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse.
Ja.
Und ich hatte da ja schon überlegt, weil halt die Freundin von mir gesagt hat, ah ja, okay, das ist doch der, der so cool schreibt. Und da dachte ich erst, okay, komm, es ist wieder gebunden und du hast noch nichts von ihm gelesen. Aber jetzt, als ich Faserland gelesen habe, dachte ich mir, eigentlich habe ich Bock, das auch zu lesen. Und generell auch mal. Also irgendwie interessiert der mich voll, was der noch so gelesen hat. Und gerade auch so geschrieben hat. Ja, was er gelesen hat, würde mich auch interessieren. Aber finde ich irgendwie eine sehr interessante Persönlichkeit.
Vielleicht hat er ja Instagram, dann schreiben wir ihm einfach.
Hat er. Ich habe das sogar mal ausgecheckt, also obwohl ich ja kein Instagram-Mensch bin, ich habe das mal ausgecheckt, weil ich wollte eigentlich auf seine Website.
Hat er auch und einen blauen wollte Haken?
Da. Nee, weiß ich nicht.
Nicht, aber dass das du ist, einfach nur einen Fan-Account gefunden hast.
Nee, das ist der, glaube ich, wirklich. Ich war nämlich auf der, ich glaube, das war auf der Website verlinkt. Ich war auf der offiziellen Website und wollte da eigentlich nochmal gucken, ob da noch irgendwas steht und leider habe ich da nicht irgendwie was anderes noch gefunden. Und dann bin ich nämlich auf die Instagram-Seite gegangen und die ist echt, ich finde die ganz cool. Ich finde ich sehr ästhetisch, die Instagram-Seite von ihm.
Oh, ein Hund.
Oh Gott.
Oh. Da hat ein Hund.
Ich finde, der macht ganz ästhetische Fotos irgendwie.
Ja.
Ganz coole Sachen. Und? Ja, kann ich auch nur empfehlen. Genau. Ja, also, Leute, zieht euch mal Christian Kracht rein. Cooler Typ.
War es das?
Ich glaube, das war es von mir. Wow. Tatsächlich.
Dann kommt jetzt gleich noch dein Zitat. Yay.
Ja, ich freue mich
auch. Ich muss die ganze Zeit schon Nieser unterdrücken. Ich freue mich.
Freust dich, wenn das Zitat verendet ist, dann kannst du einmal richtig.
Dann kann ich einmal richtig hier meine ganze Pollenallergie rauslassen. Ja, dann war das von mir wieder ein Tschüss. Die besten Schlussworte. ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhört.
Auf jeden Fall.
Und
die Bücher lest, die wir empfehlen.
Was mir gerade auffällt,
ja.
Wenn die Folge rauskommt, sind wir
Buchhändler.
Sind wir offiziell nicht mehr angehende Buchhändlerinnen.
Sondern Buchhändler.
Sondern durch mit allem.
Wow.
Ah.
Applaus dann.
Dann ändern wir erstmal unseren Bio.
Auf jeden Fall.
Voll cool. Ja, auf jeden Fall freut euch dann auf die nächste Folge. Wahrscheinlich gibt es dann einen kleinen Jubel und einen kleinen Tanz und ein bisschen Kuchen. Tanz. Das seht ihr alles nicht, aber das sehen wir.
Und vielleicht hört ihr uns schmatzen.
Ja, okay. Ja. Tschüss und bitte.
Das Geräusch des Windes, der durch die Büsche weht und auch dieses leise Klicken der Eiswürfel in unseren Gläsern machen mich ganz ruhig. Fast sogar ein bisschen schläfrig. Ich denke daran, dass ich früher auch oft am See gesessen habe und dass sich diese Stunde, in der das Licht nachlässt und man aufnahmefähiger wird, für ganz komische Dinge wunderbar finde.